Ich wusste nicht, was mich an diesem Tag erwartet und habe dann irgendwann während des Braunschweig-Spiels von draußen die Fans gehört und die meinen Namen dann auch gerufen haben. Und da hatte ich so eine innere Erleichterung, wo ich gesagt habe, boah, ey, die sind da und die verabschieden dich vernünftig. Das war schon dann ein schöner Tag.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Unser heutiger Gast ist ein Mann, der den SV Meppen wie kaum ein anderer geprägt hat. 7 Jahre stand er an der Seitenlinie, führte den Verein von der Regionalliga in die dritte Liga und erlebte in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen. Vor 5 Jahren hat er das Emsland verlassen. Es ist viel passiert bei ihm und beim SV Meppen. Wir begrüßen Christian Neidhardt. Moin Christian.
Ja, hallo Dieter.
Ja, bevor wir gleich über deine Zeit beim SV Meppen sprechen und über deine Zukunftspläne vielleicht auch noch, drängt sich natürlich ein bisschen eine Frage auf, weil das so am Ende der letzten Saison aufgekommen ist. Wie geht's dir? Und das meine ich vor allen Dingen gesundheitlich und nicht sportlich.
Mir geht's wieder gut, ist alles soweit im Lot. Ich hatte eine starke Entzündung im Bauchbereich und die hat mich echt so außer Gefecht gesetzt. Und bin aber auch so jetzt wieder so weit hergestellt, dass ich, denke ich mal, auch in der Winterpause wieder angreifen kann.
Ja, man muss das vielleicht ein bisschen erklären. Am 7. Mai ist dann die Meldung rausgekommen. Ich habe mal geschaut, die Bild-Zeitung war die erste, die da die Schlagzeile produziert hat. Große Sorgen um Offenbach-Trainer Neidhardt. Der Artikel war dann auch hinter der Bezahlschranke, sodass nicht jeder sofort schauen konnte, was mit dir los war. Es hieß dann, Schock bei Offenbacher Kickers. Trainer Christian Neidhardt bricht im Training zusammen. Nach einer Bauchspeicheldrüsenentzündung wollte er das Team wieder betreuen, doch sein Gesundheitszustand führte zu einem dramatischen Zwischenfall. Was war da genau passiert?
Ja, erstmal ist der ganze Artikel richtig Bullshit gewesen, weil der gute Mann von der Bild-Zeitung ja noch nicht mehr selbst vor Ort war, sondern nur von Hören und Sagen seinen Bericht geschrieben hat, noch nicht mal nachgefragt hatte, weder beim Verein noch bei mir. Und ich war gar nicht beim Training, sondern, also ich war beim Training schon, aber gar nicht, dass ich das Training geleitet habe, sondern ich war wirklich nur in der Seitenlinie. Ich war eine Woche im Krankenhaus, bin rausgekommen, was eigentlich hätte gar nicht passieren dürfen. Meine Entzündungswerte waren extrem hoch und ich bin dann trotzdem zum Training gefahren, weil ich einfach gucken wollte, wie ist die Situation, wie machen die Jungs sich, ist alles in Ordnung, läuft alles und Jauke, mein Co-Trainer, sagte, ey, du siehst richtig scheiße aus, fahr nach Hause. Und da habe ich gesagt, nein, ich setze mich deiner Seite hin und dann habe ich mich hingesetzt, da war gerade die Erwärmung und dann bin ich so seitlich weggekippt, war auf einmal weg. Und dann war natürlich der Aufschrei erstmal richtig groß, die Jungs richtig geschockt und unser Physio war Gott sei Dank dann sofort dabei, ja, Krankenwagen gerufen und dann eigentlich wieder ins Krankenhaus, wo ich vorher war. Und dann ging eigentlich die Prozedur weiter, weil die eigentlich gar nichts gefunden hatten und die wussten nicht genau, woran das liegt. Und ich habe mich da auch ehrlicherweise da nicht gut aufgehoben gefühlt. Und mein Sohn sagte dann schon immer, Papa, wir holen dich jetzt nach Osnabrück. Hier ist jemand, ein Professor im Klinikum Osnabrück, der da auf dieser Krankheit spezialisiert ist, die finden nichts. Und einen Tag später haben sie doch was gefunden. Kurze Rede, habe ich ein Antibiotikum gekriegt, das hat angeschlagen und. Relativ schnell wieder fit geworden und bin dann trotzdem zu dem Professor nach Osnabrück aus dem Krankenhaus entlassen worden und habe dann aber erstmal gemerkt, dass viele Dinge gar nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Falsche Medikamente bekommen, falsches Antibiotikum bekommen und, völlig falsch behandelt worden. Und erst hier in Osnabrück hat er mich erstmal wieder auf den Kopf gestellt, da ich ja die letzten Jahre unterwegs war, hatte ich auch gar keinen Hausarzt hier in Osnabrück. Das hat das Klinikum dann alles für mich so geregelt und muss sagen, in kürzester Zeit haben die mich dann wieder auf den Damm gekriegt.
Das ist aber alles soweit ausgestanden. Du bist jetzt gesundheitlich wieder auf dem Damm oder brauchst du noch ein bisschen?
Nö, soweit ist erstmal alles ausgestanden und ich denke, dass ich jetzt auch wieder, es kribbelt wieder und dass ich jetzt halt auch dann, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, wieder anfangen möchte.
Hat denn deine Familie zu dem Zeitpunkt, als die Meldung rausgekommen ist, überhaupt davon schon gewusst oder ist sie im Prinzip da auch ein bisschen überfahren worden, schlagzeilentechnisch?
Nee, komplett überfahren worden, weil ich zu diesem Zeitpunkt ja noch im Notaufnahme-Krankenhaus war und dann halt auch nicht zu Hause direkt angerufen habe, weil mir ging es soweit gut, musste sich keiner Sorgen machen. Und dann, wie es halt in Fußballkreisen ist, hat der Erste meinen Sohn angerufen, was ist mit deinem Papa los? Und dann war das ein Kreislauf und dann war der Aufruhr natürlich richtig groß und dementsprechend, ja. War aber auch eine Zeit im Krankenhaus, wo ich auch keinen sehen wollte, keinen hören wollte. Ich lag da wie so ein Häufchen Elend und mir ging es in der Zeit wirklich nicht gut. Und ob ich da jetzt im Krankenhaus gelegen hätte oder zu Hause im Bett gelegen hätte, war irgendwie für mich immer kein großer Unterschied, weil, wie gesagt, ich habe mich da nicht gut aufgehoben gefühlt.
Ja, jetzt sieht man dich aktuell häufiger bei Spielen, auch in der Vorbereitung des SV Meppen. Du warst auch in Rostock bei deinem Sohn Nico, der in der zweiten Liga spielt, bei Hansa. Bist in Essen gewesen bei deinem Ex-Club, ich glaube im Pokal gegen BVB. Hast beim Lotte-Test gegen Meppen zugeschaut, wo dein Schwiegersohn Max Kremer Co-Trainer ist. Ja, nervst du deine Frau, deine Kinder inzwischen, weil du so viel Zeit hast oder halten die es noch einigermaßen aus?
Ja gut, meine Kinder sind ja groß, die haben ihr eigenes Leben und meine Frau geht auch ganz normal arbeiten und so häufig sehen wir uns jetzt nicht und das ist jetzt eigentlich, ich hätte es schlimmer gedacht, aber es ist wirklich im Moment angenehm, so ich nach 4 Traditionsvereinen mal so eine Phase jetzt zu erleben, die hatte ich vorher halt einfach gar nicht. Irgendwie 15 Jahre voll durchgeballert irgendwie und ja, das hat schon sehr viel Kraft gekostet und jetzt ist so eine Phase, ja, die natürlich ganz anders zustande gekommen ist, wie ich es mir gedacht hätte. Und aber im Moment geht's noch, aber ich merke schon, dass so diese Lust und dieses Kribbeln wieder da ist, dass man schon wieder einsteigen kann.
Ja, ich habe auch noch mal nachgeschaut. Wenn es stimmt, dann bist du 2008 als Co-Trainer beim BV Kloppenburg hast du begonnen. Dann warst du danach ja Co-Trainer in Wilhelmshaven, bist dann auch Trainer in Wilhelmshaven gewesen. 2013 zum SV Meppen gekommen. Also in der Tat, im Prinzip die letzten 15, 17 Jahre keine Pause gehabt im Sommer. Wie gut tut dir das jetzt?
Ich glaube, sehr gut. Jetzt muss ich natürlich halt auch das auskurieren, was jetzt im Vorfeld passiert ist. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt, habe die Zeit gut genutzt, habe geguckt, dass ich halt auch mal wieder fitter werde, wie es vorher war, weil du warst halt irgendwie 24/7 komplett immer nur unter Strom mit allen Belangen und das Trainergeschäft ist ja auch, Augen auf bei der Berufswahl, nicht so einfach. Es dreht sich halt am Ende des Tages, egal was du machst, am Wochenende immer nur um 3 Punkte.
Ja, es gibt ja den einen oder anderen Meppen-Fan oder Meppen-Insider, der dir sicherlich oder der deinen Weg auch weiterhin verfolgt, mit dir in Kontakt steht. Aber ich habe gesehen, du bist jetzt auch bei Social Media aktiv, bei Instagram. Da kann man so ein bisschen mitbekommen, was da passiert. Wer füttert die Seite oder diesen Account? Du selbst noch oder hast du jemanden?
Also ich muss dazu sagen, ich war mal bei Facebook zur Corona-Zeit, dass so die Leute einen erreicht haben. Danach bin ich wieder rausgegangen, habe jetzt eigentlich Social Media, Instagram für mich mal entdeckt, weil du halt viele Informationen von allen anderen Vereinen auch bekommst und was so überall los ist. Ich selber fütter den, nicht besonders viel und das ist auch nicht professionell, glaube ich. Und ja, bin eigentlich nicht so ein Fan davon, von allen, weil dieses Medium ist halt auch einfach auch so, viele nutzen das anonym halt auch und wenn man sich so Kommentare nach Spielen mal, wenn man verloren hat, da drin anguckt, was ich letztendlich vermeide, jetzt in der Zeit, wo ich mal mehr Zeit hatte und mal auf andere Kollegen gucken konnte, das ist schon grenzwertig, was da abgeht, was da Leute von sich geben. Ja, das muss man schon deutlich sagen.
Hm. Ja, vielleicht schauen wir mal auf deine Perspektive. Also du hast 7 Jahre in Meppen gearbeitet, warst jetzt 5 Jahre weg, bist dann 2 Jahre in Essen gewesen, eine Saison bei Waldhof Mannheim, dann jetzt zuletzt 2 Jahre Kickers Offenbach. Ja, wie sieht deine Perspektive aus und wie groß ist auch vielleicht dein Tatendrang jetzt, wieder eine neue Aufgabe zu übernehmen?
Ja, erstmal, der Tatendrang ist auf jeden Fall wieder da. Die Perspektive ist ja so, dass wie in unserem Job ja hat, es kein Wunschkonzert ist, sondern du musst ja schon abwarten, was man keinen wünscht, dass irgendwo ein Kollege gehen muss und dass da Stellen frei sind. Und dann stürzen sich ja alle Trainer, die irgendwie frei sind, auf diese freien Plätze. Ich glaube, es ist halt wichtig, da ruhig zu bleiben und immer wichtig, dass auch ein Verein auf dich zukommt oder die Verantwortlichen. Und wenn sie auf dich zukommen, dann haben sie auch mit dir einen klaren Plan, dann kennen sie dich halt auch. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich da irgendwo ins Gespräch bringt oder ständig da irgendwo auf der Matte steht. Na, ich gucke mir viel an, ich gucke auch vielen über die Schulter. Und ich glaube, dass ich halt in meinen Stationen immer relativ erfolgreich war und dass sich da auch die nächste Möglichkeit auch wieder ergibt.
Mhm. Wem schaust du zum Beispiel über die Schulter oder wo hast du zuletzt mal geguckt?
Ja, ich war jetzt auch viel beim VfL, Timo Schulz mal beim Training zugeguckt. Ich bin ja mit Timo 1 Jahr immer zusammen zum Fußballlehrer gefahren, daher kennen wir uns. Ja, mal gucken, wie er das so macht in seiner Art und Weise und wie sie mit der Mannschaft umgehen, wie sie das Training steuern. Und so habe ich mir mal auch ein paar Einheiten angeguckt, habe mir viele Spiele in der Vorbereitung angeguckt, dass man mal auch Mannschaften im Blick hat von Anfang an. Ja, diesen Blick hast du ja sonst nicht, wenn du 24/7 unter Strom stehst.
Ja, Fußballlehrer ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Also neben Timo waren ja auch noch, ich habe mal nachgeguckt, Markus Krösche und Lukas Kwasniok unter anderem auch noch in deinem Lehrgang. Hat man eigentlich noch Kontakt zu den Kollegen? Ich meine, Markus hat sich ja im Prinzip für die Manager-Ebene entschieden und Lukas ist jetzt gerade in Köln in der Bundesliga unterwegs. Hat man noch irgendwie Kontakt zu Kollegen von früher?
Ja, absolut. Gerade Markus Krösche auch oft gesehen, wenn ich Mannschaft oder Eintracht Frankfurt letztes Jahr angeguckt habe, die zweite Mannschaft, dann war Markus auch hin und wieder da. Haben wir kurz geschnackt, hat mich auch mal eingeladen auf einen Kaffee, dass ich mir das mal auch in Frankfurt alles so angucken kann. Thomas Kleine, der jetzt bei Greuther Fürth ist, da fahre ich jetzt Mitte September nochmal 3 Tage hin, hospitiere da mal, gucke mal Thomas so ein bisschen über die Schulter. Die sollen halt auch gute Trainingsmöglichkeiten haben. Ja, und das ist mal interessant, mal so andere Vereine kennenzulernen, wie sie arbeiten, die handelnden Personen kennenzulernen, Netzwerk erweitern. Ne, alles, was dazugehört.
Mhm. Ja, du hast dieses Trainerkarussell angesprochen, ja. Da bist du jetzt erstmal runter. Ist es so, dass man versucht, relativ schnell wieder drauf zu kommen, weil je länger man runter ist, desto schwieriger wird es vielleicht auch, einen Job zu kriegen?
Also auf Lukas auch nochmal kurz, weil ja, du genau, Lukas Kraschnöck auch angesprochen hattest, den hatte ich gerade vergessen. Ja. Nee, wir hatten auch immer mal zwischendurch Kontakt und haben auch mal über Spiele ausgetauscht, die er hatte, ne, und mal nachgefragt, was er davon hält. Das ist natürlich dieses Netzwerk, dann Fußballlehrer mit den Kollegen sich da auszutauschen, ist natürlich super. Und ja, die andere Frage war noch?
Das Trainerkarussell, genau, das du bist jetzt runter und ja. Im Prinzip will man ja relativ schnell wieder drauf. Ne?
Ja, klar, aber es muss natürlich jetzt erstmal bei mir halt auch passen. Es ist mal ganz wichtig, dass man mal runtergekommen ist, dass man gesundheitlich wieder auf den Damm ist und dass man halt auch wieder diese Energie hat, für einen Verein alles reinzustecken. Ne, das ist das Wichtigste. Dieses Feuer zu haben, was die Leute dann auch deutlich merken. Das ist ja auch so mein Metier, wo ich mich darüber definiere und stark bin, ne, mit richtig Feuer da reinzugehen und so einen Verein wieder nach vorne zu treiben und eine Mannschaft nach vorne zu treiben. Ich hatte jetzt immer Mannschaften gehabt, die immer das Ziel hatten, aufzusteigen. Und das ist natürlich dann auch immer ein enormer Druck, der da war. Und ja, Rot Weiß Essen, Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach. Und halt auch der SV Meppen und da war es dann, alle Vereine sind ja irgendwo gleich, die ticken gleich, die haben eine gewisse Tradition, in allen Vereinen wird genauso gemeckert wie in jedem anderen Verein letztendlich auch und aber wichtig ist halt immer, wie so der innere Zirkel auch da ist, wie Leute das sehen, wie deine Arbeit beurteilt wird, wie letztendlich eine Kaderzusammenstellung bewertet wird, wie erfolgreich ist man als Mannschaft, was sind dann halt auch die Ziele innerhalb des Vereins Und das ist ja dann immer ein Zusammenspiel von mehreren Personen, nicht nur von einer. Und das ist wichtig, dass man da halt auch ein Team drumherum hat, was zusammenpasst und was dann halt auch zusammen was entwickeln kann. Wobei Kontinuität im Fußball bei Trainern, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Wenn du über Kontinuität sprichst, dann ist das halt so, du musst, glaube ich, mit der Einstellung reingehen. Du fängst an den Job, du gehst mit Feuerflamme rein, aber irgendwann wirst du trotzdem entlassen. Ich glaube, das trifft jeden Kollegen. Aber am Ende des Tages ist das unser Job so.
Mhm. Natürlich drängt sich die Frage auf und jeder würde es auch gerne wissen wollen, wenn der SV Meppen irgendwann wieder ankäme und fragen würde, ob du den Trainerjob übernehmen könntest, käme das für dich nochmal in Frage?
Also ich würde sowas nie ausschließen, bei keinem Verein. Grundsätzlich zu sagen, nein, das mache ich nicht. Jetzt habe ich natürlich eine besondere Verbindung auch zum SV Meppen. So eine 7 Jahre prägen einen ja auch als Trainer. Der Verein hat mir sehr viel gegeben, dass ich mich als Trainer so entwickeln konnte. Der Aufstieg in die 3. Liga. Ich glaube sogar, wir hätten vielleicht sogar knapp noch einen 2. Aufstieg schaffen können in der Corona-Phase. Waren wir knapp an der 2. Liga dran. Da hat nicht viel gefehlt. Und so eine Zeit, die verbindet natürlich auch extrem. Mhm. Ich habe es ja auch jetzt gemerkt, nach dem Oldenburg-Derby war ich noch länger auf der Tribüne nach dem Spiel. Den Zuspruch, den man kriegt, wie die Leute einen aufnehmen. Ich glaube, jeder Zweite hat mich angesprochen, gefühlt. Und das hat man natürlich dann auch gerne. Und das ist dann halt dieses andere Beispiel in unserem Job, wo man die Wertschätzung auch komplett zurückkriegt.
Mhm. Ja, wir sprechen gleich über deine Zeit beim SV Meppen. Ich habe mal im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ChatGPT gefragt, wer eigentlich Christian Neidhardt ist. Und anhand von verschiedenen Quellen hat die künstliche Intelligenz dann ausgespuckt, Christian Neidhardt zeichnet sich durch eine Kombination aus Leidenschaft, Menschlichkeit, Bodenständigkeit und Pragmatismus aus. Er legt Wert auf Mannschaftszusammenhalt, Klarheit und wirkt sowohl nach außen als auch nach innen nahbar und konsequent. Ja, und dann habe ich nochmal nach Zitaten gefragt in deinem Zusammenhang und da habe ich mir 2 rausgesucht und zwar, die sollen auch wirklich von dir stammen. Ich will nicht der ruhige Trainer sein, ich möchte nicht immer nur den Mund halten, sondern möchte schon auch gucken, was kannst du verändern? Und das Zweite, ich bin ein Typ, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, aber auch Schärfe zeigen kann, wenn es angebracht ist. Siehst du dich da gut wiedergegeben, oder?
Ja. Alles perfekt wiedergegeben, da finde ich mich komplett wieder, ja.
Ja, okay. Ja, dann fragen wir nochmal 2 ehemalige Weggefährten von dir, die wir gebeten haben, uns mal zu erklären, wie so die Zeit mit dir gewesen ist, die mit dir zusammen beim SV Meppen gearbeitet haben. Und da hören wir uns den ersten mal an. Ich verrate den Namen noch nicht, denn er sagt seinen Namen am Ende selbst und den spielen wir jetzt mal kurz ein.
Hallo Christian, 195 Spiele, gemeinsam alles dabei gewesen, Tristesse pur. Erfolgreich gegen Waldhof Mannheim, sehr, sehr ordentliche Spiele auch in der 3. Liga abgeliefert. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ein Spiel, ich war ja auch Teammanager und war dann auch für die Aufstellung zuständig und wir wollten dann in dem einen Spiel einen Wechsel vornehmen in der Halbzeit und der Spieler stand leider nicht auf dem Spielberichtsbogen. Deine Reaktion hat mir aber gezeigt, dass zwischen uns da kein Blatt Papier gepasst hat. Ja, du sagtest dann zu mir, wenn das heute schief geht, dann geht es uns beide an den Kragen. Ja, also du hast mich nicht verantwortlich gemacht, sondern hast das auf uns bezogen, auf unser Trainerteam bezogen. Ja, und das fand ich sehr, sehr loyal und das hat mir einfach gezeigt, dass das zwischen uns gepasst hat. Ja, ich wünsche euch weiterhin einen schönen Podcast. Liebe Grüße an Dieter auch, an die aktive Fanszene des SV Meppen. Viel Erfolg und vielleicht klappt es ja dieses Jahr mit dem Aufstieg. Euer ehemaliger Co-Trainer Mario Neumann.
Ja, kannst du vielleicht diese Geschichte kurz erklären? Ich glaube, es ging um Luka Tankulic, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das Spiel gegen Bayern München zu Hause. Die lagen zurück, wollten das Spiel verändern und Luca ist natürlich nochmal so ein offensiver Spieler. Und ja, dann wollten wir Luca einwechseln und dann sagt der Linienrichter, du Christian, ihr könnt den Spieler nicht einwechseln. Ich sage, wieso? Der steht nicht drauf. Ja, dann habe ich Mario mich angeguckt und war auch völlig verdutzt. Und da habe ich gesagt, das passt zum Spiel irgendwie. Sowas darf dir eigentlich gar nicht passieren, aber ist dann am Ende des Tages passiert. Wir haben das Spiel gedreht. Wir haben dann Bayern noch zu Hause geschlagen. Dann ist es natürlich auch einfacher, mit der Situation natürlich damit umzugehen. Aber ich habe es nach außen hin öffentlich halt auch komplett auf meine Kappe genommen. Ich bin der Chef und dementsprechend bin ich halt auch dafür da, dass ich da mein Kreuz hinhalte. Und habe dann nur am Ende so im Trainerteam gesagt, die Prämie, die Luca eigentlich hätte kriegen müssen für dieses Spiel, die müssen wir jetzt bezahlen, weil wir haben das Ding verbockt. Und habe natürlich dann auch mit Luca dabei, in dem Sinne hat er erstmal gar nicht verstanden, was los war. Mhm. Luca und ich hatten immer auch eine sehr gute Verbindung, die wir heute sogar noch haben. Und dementsprechend habe ich es dann Luca erklärt. Er hat es verstanden und haben gesagt, es darf halt sowas nie wieder passieren. Und dann haben wir halt auch diese Arbeitsweisen auch geändert, haben dann halt auch geguckt. Weil manchmal ist es halt so, du Spielberichtsbogen, gibst du den Kader vom letzten Spiel mit ein. Und wir haben dann wirklich jeden einzelnen Spieler nochmal angeklickt und geguckt, dass in Vier-Augen-Prinzip das nicht wieder passiert. Wobei ich als Cheftrainer mich mit den Sachen eigentlich auch vorm Spiel gar nicht beschäftigen kann. Ich habe andere Sachen im Kopf. Und aber Mario hat ja auch viel in der Zeit gemacht. Der war ja nicht nur Co-Trainer, sondern hat ja auch drumherum diese Sachen halt auch mitgemacht. Aber das zeigt halt auch, dass du da einen Teammanager eigentlich dann brauchst, der nicht gerade Co-Trainer ist, der dann in Ruhe diese Dinge mit Abstand auch machen kann. Und das ist ja dann so, dass wir den Kader rübergeben, der wird eingetragen. Und ja, war dann aber trotzdem, glaube ich, ein richtig geiles Spiel gegen Bayern München. Nur für Luca nicht. Und haben das Ding dann Gott sei Dank gewonnen.
Ja, ihr habt 3-1 hinten gelegen, am Ende 5-3 gewonnen. Ich glaube, noch ein Fallrückzieher von Dennis Unruh für so ein halbes Ding. Also Wahnsinnsspiel. Das Stadion war ein toller Haus auf jeden Fall. Ja, Marian Neumann ist dann 2 Jahre nach dir gekommen, ist auch noch 2 Jahre länger geblieben. Er war dein Co-Trainer. Ich glaube, du oder er, einer von euch beiden, hat mal gesagt, so im Prinzip wie so ein Zwilling von dem jeweils anderen. Du hast ihn dann auch 2-mal, nachdem du weg warst, gebeten, deinen Co-Trainer zu fungieren. Das hat dann nicht geklappt. Wie sehr hast du das bedauert? Und,
ja, ich glaube in erster Linie, ich hatte Mario 2-mal gefragt, ob er mitkommt. In Essen schon und Mannheim. Ich glaube, Essen hättest du sogar fahren können in erster Linie. Es wäre jetzt nicht viel weiter gewesen, wie vielleicht nach Meppen zu fahren. Vor allen Dingen hätte er bis Osnabrück fahren können und dann hätten wir zusammen fahren können. Ja, aber Mario hat halt auch eine Patchwork-Familie wollte dann eher vor der Haustür bleiben und halt auch für die Familie da sein. Und ja, gerade in unserem Job ist es halt einfach, du musst da halt auch Abstriche machen. Das geht dann nicht einfach und ich habe es akzeptiert, ne, dass er dann diesen Weg vor der Haustür gewählt hat. Und haben auch ganz oft drüber gesprochen, wenn du so als Co-Trainer da mal draußen bist in diesem Profigeschäft, dann wird es natürlich auch schwer, mal wieder irgendwann reinzukommen, weil logischerweise, wenn er nicht mitgeht, dass man dann halt auch was anderes sich sucht. Ne? Und so ist es dann ja auch gewesen.
Mhm. Ja, wir haben noch einen zweiten ehemaligen Weggefährten von dir, und zwar Daniel Ferding. Am Ende war er Athletiktrainer beim SV Meppen. Und wollen wir uns auch mal kurz bei ihm anhören, was er zu sagen hat.
Hallo Christian. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es dir gut geht und du jetzt hier eine gute Zeit im Podcast hast. Dann freue ich mich natürlich, deinen Weg zum Laptop-Trainer begleitet haben zu dürfen. Mit einem Augenzwinkern, du weißt, was ich damit meine. Zum anderen habe ich nochmal eine kurze Frage. Wer hat eigentlich dieses Turnier im Trainingslager gewonnen? Kann ich mich daran erinnern, da hatten wir 3 Mannschaften, 3 Trainer, weiß ich gar nicht mehr genau. Und dann weiß ich natürlich auch, dass mir die Busfahrten fehlen, die vielleicht immer nur die Zeit, in der ich zum Doppelkopf weg bin. Aber ich glaube, du hast mich da sehr gerne diese Kurzmomente am Anfang und am Ende neben dir sitzen lassen. In dem Sinne, alles, alles Gute und ich hoffe, man sieht sich wieder. Würde mich freuen, wenn sich unsere Wege nochmal kreuzen. Bis dahin.
Ja, also Daniel Ferding hast du während der Auswärtsfahrten nicht lange sprechen können, weil der hat gerne Doppelkopf gespielt, oder?
Ja, genau. Der hat da ein bisschen Karten gespielt. Wir haben uns ja, es kam ja mal darauf an, in welcher Phase wir gerade waren. Das war ja auch eine Phase, wo ich mein Fußballlehrer gerade gemacht habe im ersten Drittliga-Jahr. Da war ich eigentlich immer nur mit dem Laptop zugange und war am Lernen, Weil zu meiner Zeit war es dann halt noch so, dass du zu allen halt auch eine schriftliche Prüfung ablegen musstest, was ja heute auch wieder anders geworden ist beim Fußballlehrer. Ja, Daniel, in der Tat wollte ich dann sogar nach Mannheim holen. Das hat aber nicht geklappt, weil wir sind irgendwie finanziell, glaube ich, nicht zueinander gekommen. Ja, was ich bei Daniel halt immer geschätzt habe, ist halt einfach, dass er total loyal war, dass er einen sehr guten Draht zur Mannschaft hatte, dass er als Athletiktrainer wie ein Fußballer gedacht hat. Und was er halt immer hingekriegt hat, wir waren halt mit unserer Mannschaft immer topfit. Und da haben wir, glaube ich, ein gutes Mittelmaß gefunden. Ich erinnere mich gerade auch nochmal, wie wir uns so einen Plan geschmiedet haben damals zu den Aufstiegsspielen. Wir hatten ja genug Zeit dann, wir waren frühzeitig Meister, konnten uns dann auf das Mannheim-Spiel konzentrieren. Und wie wir da in der Zeit halt auch nochmal der Mannschaft nochmal so einen richtigen Push gegeben haben. Und das hat mit Daniel immer sehr viel Spaß gemacht. Und das ist halt auch mal das Wichtigste, dass du in deinem Job Spaß hast, aber auch Leute drumherum hast, die anpacken und die machen. Mhm. Und das war dann natürlich immer top. Zum Trainingslager, das Turnier kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, weil ich kann mich selten dran erinnern, dass ich mal ein Turnier verloren habe.
Ja, okay. Und den Begriff Laptop-Trainer hörst du nicht gerne, oder?
Nee, das hat ja mal irgendeiner diesen Begriff reingebracht, Mehmet Scholl, glaube ich.
Ich glaube ja, genau.
Das ist ja halt darauf bezogen, dass wir ja auch beim Fußballlehrer nachher eigentlich alles nur noch mit dem Laptop gemacht haben. Dass du in deiner Organisation ja viel besser geworden bist und logischerweise deine Spielanalysen, deine Präsentation alles über den Laptop machst. Und das habe ich dann auch aus dem Fußballlehrer so übernommen und habe mich da in den Jahren immer weiter reingesteigert, habe da Gefallen dran gefunden, habe dann auch Co-Trainer-Kollegen gefunden, die es noch mal einen Tick besser gemacht haben, wenn es ums Layout ging und, also wirklich richtig professionell. Und ja, das hat mir dann immer großen Spaß gemacht, aber es ist natürlich auch ein extremer Zeitfresser gewesen, das dann immer von Spiel zu Spiel immer alles so hinzukriegen. Aber wie gesagt, das gehört, glaube ich, zu dem Job dazu.
Mhm. Ja, schauen wir mal auf deine 7 Jahre beim SV Meppen und rollen wir da mal das Feld von hinten auf. Beginnen wir mal mit dem letzten Tag. Das war der 4. Juli 2020. Das waren ja so die ersten Corona-Monate. Zuschauer durften nicht ins Stadion. Das letzte Spiel dann gegen Eintracht Braunschweig, was ihr 4-3 gewonnen habt. Du bist da von der Geisterkulisse verabschiedet worden mit mehreren Spielern. Vor der Geschäftsstelle waren dann noch die Meppen-Fans, die euch noch verabschiedet haben. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger 50, the 40, the 30, there's the... und mehr. Giro Deluxe, mein Konto mit Extra. Perfekt für SV Meppen-Fans.
Ja, total mit gemischten Gefühlen, weil ich irgendwie vor diesem Tag so Respekt hatte, wie kommst du jetzt hier raus? Also wie gehst du jetzt hier vom Verein? So, ich bin damals vorne reingegangen und ich wollte vorne auch wieder rausgehen. Ja, und ich wusste nicht, was mich an diesem Tag erwartet und habe dann irgendwann während des Braunschweig-Spiels von draußen die Fans gehört und die meinen Namen dann auch gerufen haben. Und da hatte ich so eine innere Erleichterung, wo ich gesagt habe, boah, ey, ne, die sind da und die verabschieden dich vernünftig. Und auch viele andere, die diesen Weg mit begleitet haben, das war schon dann ein schöner Tag. Und ich glaube, dass wir sogar dann den ganzen Abend auch in Meppen verbracht haben, in diversen Kneipen und Restaurants. Und ich glaube, dass es dann sogar nochmal nach Malle danach ging auch. Also das war dann wirklich ein sehr schöner Abschied. Und ja, weil so ein Abschied natürlich dann auch in der Phase, wo es sehr erfolgreich war, auch wehtut.
Ne? Hm. Ja, und wie war es dann am Ende, als sozusagen der Abend vorbei gewesen ist? Mit welchem Gefühl bist du dann nach Hause gefahren? War es so ein bisschen Erleichterung? War es auch ein bisschen so eine Leere in der Magengrube? Wie hast du dich gefühlt an dem Abend? Naja, das war ja auch eine sehr lange Saison, die ist ja dann noch verlängert worden, also bis Mitte oder bis Anfang Juli letztendlich noch. Ne?
Genau, das war eine sehr lange Saison und das war die Saison, wo ich dann nach Essen gegangen bin, genau danach. Und ja, ich hatte für mich dann halt die neue Aufgabe und dann halt auch so ein so einen unruhigen Verein, so einen großen Verein wie Rot-Weiß Essen übernommen, wo, glaube ich, auch 14 Trainer vor mir da probiert haben, aufzusteigen. Und ich habe für mich einfach so diese, ja, ich habe mir immer gesagt, ich möchte als Trainer beweisen, dass ich es kann. Und dass die anderen Trainer, die es probiert haben vor mir, dass ich einfach besser bin. Und ja, hatte Respekt vor der neuen Aufgabe, weil es ja komplett anderer Verein war wie der SV Meppen. Also wenn ich nach Meppen gefahren bin, da kanntest du deine Abläufe, du kanntest jeden Einzelnen, der drumherum war, du kanntest die Mannschaft in- und auswendig. Und da hast du eine komplett neue Mannschaft übernommen mit einem großen Kader. Wir hatten, glaube ich, am Anfang über 30 Spieler. Und ich kann mich wirklich an einer Sache erinnern, mein allererstes Training in Essen, dann kam ein Spieler zu mir und sagte, Trainer, wo siehst du mich eigentlich? Da sage ich, ey, das war heute das erste Training, warte mal ab, bleib mal ruhig. Und dann habe ich zu meinem Co-Trainer gesagt, wer war das eigentlich? Ich kannte nicht alle Spieler, das waren 30 Spieler und ich kannte den Spieler noch gar nicht. Ne? Und habe mich dann so mit der Ausrede, ne, lass uns mal abwarten, das war ja eigentlich keine Ausrede, also nach dem ersten Training fragt keiner eigentlich, wo ich stehe. Und du brauchst dann schon eine Phase, ne? Bis du deine Jungs alle erstmal kennst und alle kennenlernst. Und ich glaube auch, dass das grundsätzlich auch immer so ein Problem ist beim Trainer, wenn du eine neue Mannschaft übernimmst, dass du da eine Mannschaft vielleicht übernimmst, der neue Verein Riesenhoffnung hat, dass es klappt, aber der Trainer, der kommt, der kennt die Mannschaft gar nicht. Und da habe ich für mich dann halt immer so gesagt, okay, sowas darf eigentlich nicht passieren. Und wenn du was übernimmst, dann musst du den Kader kennen, du musst gucken, welche Möglichkeiten hast du, mit diesem Kader zu spielen. Muss der Trainer sich an die Mannschaft anpassen oder umgekehrt? Welche Möglichkeiten hast du, noch irgendwas zu verändern? Ja, und so ist es dann halt auch gekommen, dass du deinen Erfahrungsschatz in so einem großen Verein dann auch komplett nochmal erweitert hast. Und die 2 Jahre in Essen waren ja auch sehr erfolgreich. Mhm.
Ja, Essen ist ein gutes Stichwort. Ich kann mich noch erinnern damals, das ging ja dann irgendwie von einem Tag auf den anderen relativ schnell. Es war der 17. Juni, da habt ihr da bei Bayern München gespielt, 1-5 verloren. Das war ein Mittwochabend und am nächsten Tag ploppte so ein bisschen das Gerücht auf, dass Essen da mit dir in Kontakt steht. Am 19. Juni hat dann der SV Meppen verkündet, dass du den Verein auf eigenen Wunsch verlassen wirst. warum ging das auf einmal so schnell? Du hattest dann in einem Interview bei uns auch gesagt, dass im Prinzip 2-3 Wochen vorher du gar nicht gedacht hättest, dass du den Verein wechseln würdest.
Genau. Also es ist ja immer so, dass Heiner Beckmann, Andreas Krämer und ich, Mario, wir uns im Halbjahr getroffen haben. Ich glaube, wir waren diesmal in Hamburg, hat uns Andreas eingeladen. Und die Gespräche waren jetzt nicht so wertschätzend, wie ich mir das vielleicht als Trainer vorgestellt habe. Und ich dann auch zu Heiner gesagt habe, du Heiner, ich glaube, vielleicht ist die Zeit halt auch einfach da, dass man nochmal eine Veränderung vielleicht sucht. Und so ist es dann am Ende des Tages gekommen. Ich bin jetzt nicht proaktiv auf irgendeinen Verein zugegangen, sondern Essen ist dann auf mich zugekommen. Und so sind die ersten Gespräche ins Laufen gekommen. Und ich hatte ja noch einen laufenden Vertrag damals. Habe aber auch, muss ich dazu sagen, immer wieder auch gesagt, Heiner, du hast das Heft des Handelns in der Hand, du kannst entscheiden, ob ich hier bleibe oder nicht. Und irgendwann sonntags morgens hat mich Ronny Maul angerufen, wir haben weißen Rauch über dem Vatikan. Da habe ich gesagt, was haben wir? Ja, weißen Rauch über dem Vatikan. Ich habe mich mit Essen heute geeinigt, es steht nichts mehr im Wege. Da sage ich, okay, ja. Habe ich Heiner angerufen. Heiner, ist das so? Ja. Ich sage, hast du die Verhandlungen gar nicht geführt? Nein, die hat Ronny geführt mit Essen, weil er den Markus Ulich, glaube ich, noch aus seiner Bielefelder Zeit kannte. Ja, wie es dann halt auch in diesem Geschäft so üblich ist, hat der SV Meppen seine Hausaufgaben gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und so kam der Wechsel dann letztendlich zustande, wo dann auch noch eine Ablösesumme Richtung Meppen geflossen ist.
Weißt du, wie viel es gewesen
ist? Ja.
Verrätst du es?
Nein.
Schade. Fünfstellig, oder?
Ja.
Okay. Dann können wir mal schön spekulieren. Also im April...
Sogar sechsstellig.
Sechsstellig sogar, okay. Alles klar, sehr gut. Also im April 2023, fast 3 Jahre später, bist du nochmal Thema gewesen beim Sponsorenamt in dem Spüren. Ich weiß nicht, möglicherweise hast du davon auch gehört. Da hat Andreas Krämer gesagt, dass dir ein Angebot gemacht worden ist, dass das höchste Angebot eines Gehaltes beim SV Meppen gewesen ist. War es so? Ich meine, stimmt es, dass es am Ende ein sehr gutes, lukratives Angebot vom SV Meppen gewesen ist?
Nein, ich habe gar kein Angebot vom SV Meppen gekriegt, weil ich ja noch einen laufenden Vertrag hatte. Deswegen stand das gar nicht zur Debatte. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch gar nicht über eine Verlängerung gesprochen. Und wenn, hätte das mein Berater gemacht, nicht ich. Und ich habe diese Aussage mal gehört, habe mich auch darüber gewundert, wie die zustande gekommen ist. Keine Ahnung. Ich habe aber kein Angebot zu diesem Zeitpunkt vom SV Meppen bekommen. Sondern das ist ja dann halt auch mal, wenn man über Wertschätzung spricht, dann sind auch Zahlen natürlich auch immer im Spiel. Und dementsprechend war da in diesem Zeitpunkt, hätte ich dann schon erwartet, dass der Verein dann halt auch dementsprechend das würdigt, mit allem, was wir ja auch drumherum gemacht haben. Und das war dann halt auch nicht der Fall. Und die Wertschätzung haben dann die Trainer gekriegt, die letztendlich alle neu gekommen sind im Nachhinein, so wie ich es gehört habe. Und die dann letztendlich nichts für den Verein geleistet haben, sondern erst wann neu irgendwo dazugekommen sind. Ja, so ist dann letztendlich, sind wir auseinandergegangen, aber immer im Guten. Also wir können uns alle in die Augen gucken, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und in diesem Geschäft läuft nicht immer alles sauber und auch nicht immer alles normal. Und wer in so einer Position dann sitzt, ob jetzt die Verantwortlichen auf der anderen Seite oder ich als Cheftrainer auf der anderen Seite, da muss man, glaube ich, in diesem Job auch mit vielen Sachen rechnen.
Hm. Nun spielt ja das Sportliche eine Rolle, das Finanzielle sicherlich auch, klar. Aber welche Rolle hat denn bei deiner Entscheidung, bei deinem Weggang damals gespielt? Corona war da seit ein paar Monaten, dann waren Spieler wie Undav, Komenda, Kleinsorge, Vesogic, die im Sommer weggegangen sind. Also ihr habt im Prinzip eure gute Ausgangsposition auch nicht nutzen können, das hattest du vorhin schon mal gesagt. Also als Corona kam, wart ihr, glaube ich, Vierter mit richtig Kontakt nach oben hin. Hat das auch einen Einfluss gehabt auf die Entscheidung, nach Essen zu gehen?
In der Phase glaube ich gar nicht, weil dass uns gute Spieler verlassen, das haben wir ja in unserer Kaderplanung des Öfteren hingekriegt, ob es Marco Komenda dann noch war, ob es Dennis Undav nachher war, Benny Giert war. Ich glaube, wir hatten da schon ein gutes Händchen für Spieler, selbst Nick Proschwitz, den wir dann noch geholt haben und der auch für eine sechsstellige Summe nach Braunschweig noch gegangen ist in dem Alter. Haben wir, glaube ich, immer ein gutes Händchen gehabt für Spieler, die wir geholt haben. Und ich glaube, das wäre uns dann halt auch wieder gelungen. Ne? Du warst halt auch so drin, wie es jetzt vielleicht der SC Verl auch ist. So, ne? Die wenig Druck haben, die junge Spieler mit ranholen können, die Jungs mit ausbilden können und mit weniger Druck arbeiten können. Und das ist uns ja auch, weil du ja, glaube ich, wenn du in so einem Verein 7 Jahre bist, dann hast du ja alle Höhen und Tiefen auch durchgemacht und dann kennen die Leute dich und du hast vielleicht dann halt auch ein bisschen mehr Kredit wie vielleicht andere Trainer. Ne? Und jetzt ist ja auch Meppen nicht dafür bekannt, dass sie relativ schnell reagieren und einen Trainer sofort an die Luft setzen.
Mhm. Ja, du bist dann in den 5 Jahren also bei 3 Vereinen gewesen, Essen, Waldhof und Offenbach. Hast auch viel Zeit geopfert, hast wenig Zeit mit der Familie verbringen können. Heute mit dem Abstand von 5 Jahren, wie bewertest du heute deinen Weggang vom SV Meppen? Sagst du, okay, es hat mich weitergebracht oder wie würdest du es einordnen?
Ich habe mich als Trainer extrem weiterentwickelt, glaube ich, mit dem ganzen Drum und Dran. Man hat mal andere Vereine kennengelernt, wie vor allen Dingen auch Vereine arbeiten. Ich kannte ja das Arbeiten aus Meppen. Und im Meppen war es dann halt so, dass wir da mit Stefan Gette, Heiner Beckmann ganz eng zusammengearbeitet haben, Trainerteam, da waren alles kurze Wege. Dann habe ich schon in Essen gemerkt, du hast einen Sportdirektor, der natürlich mitentscheidet, der dein Vorgesetzter letztendlich ist. Markus Uhlich, ein Vorstand, was ja auch irgendwie anders war, der war ja bezahlt auch in dieser Position und hat Strukturen in den Verein geschaffen. Das hat man ja auch deutlich gesehen, wie Essen sich dann halt auch nochmal entwickelt hat. Und was mir in Essen halt dann immer so in den nächsten Schritt gefallen hat, war, wenn du Probleme hattest und du wolltest was verändern, ob es die Trainingsmöglichkeiten waren, ob es die Plätze waren, der Verein halt hat auch wie ein Fußballverein gedacht und nicht wie eine Firma. Die haben gesagt, ja, wir haben scheiß Trainingsmöglichkeiten, wir sind ein Fußballverein, bei uns dreht sich alles um Fußball. Also müssen wir auch gucken, dass wir vernünftige Trainingsmöglichkeiten haben. Und die haben dann halt auch die Gelder und die Möglichkeiten gehabt zu dem Zeitpunkt, dass sie dann innerhalb von 3 Monaten mal das Trainingsgelände komplett umgebaut haben. Aber leider erst nach mir. aber zumindest war man am Anfang damit involviert und hat gewisse Sachen mit auf den Weg gebracht. Und das sind ja dann Sachen, die bleiben immer. Und da hat jetzt so in der Infrastruktur natürlich Essen natürlich jetzt ein richtig gutes Trainingsgelände. Wir haben ja auch viel in Meppen in der Infrastruktur mit drumherum gemacht und.
Jetzt sind in den 5 Jahren, wo du weg warst, in Meppen 6 Trainer im Prinzip am Werk gewesen. Wenn du verantwortlich gewesen wärst, hättest du damals einen Neidhardt-ähnlichen deinen Nachfolger geholt oder tatsächlich jemanden wie Thorsten Frings zum Beispiel?
Boah, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz schwer zu beantworten. So Bekloppten wie mich gibt es, glaube ich, auch nur einmal. Ich glaube, ich bin da, glaube ich, auch nicht immer so einfach in allen Dingen, ne, als Trainer, aber vielleicht muss man auch so sein. Ich kann das ehrlicherweise gar nicht beurteilen, die Trainer, die alle danach gekommen sind, weil ich glaube, jeder für sich geht ja auch zum Verein hin und sagt am Anfang, ich will erfolgreich sein. Da geht ja keiner hin und sagt, ich will jetzt nicht erfolgreich sein und hoffe, dass sie mich relativ schnell rausschmeißen, damit ich 2 Jahre meine Ruhe habe. Nee, ich habe mich schon mal gewundert über den einen oder anderen Trainer, wie dann halt auch so Wege entstehen, dass man auf diesen Trainer dann kommt. Aber letztendlich, glaube ich, ist man dann halt auch zu weit weg, das zu 100% zu beurteilen, wie die Arbeit inhaltlich war und. Thorsten ist ein geiler Typ, ein sehr erfahrener Spieler. Aber du wusstest halt auch, dass Thorsten wieder als Mensch ist. Also der hat jetzt nicht unbedingt Bock, mit jedem Reporter zu sprechen, sich mit in der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Das weiß man dann halt auch, wenn man so einen Trainer holt. Und vielleicht dann halt auch hat man andere Erwartungen an Thorsten gehabt. Ne? Und wer sich im Fußball auskennt, weiß dann halt, wenn du Thorsten holst, weißt du, was du kriegst und was du halt auch nicht kriegst. Ne? So einen Mann dann halt auch nach Meppen zu kriegen mit der Vita, das zeigt ja dann auch wieder, dass so eine Vereine interessant sind, dass wir davor halt auch gute Arbeit gemacht haben.
Was meinst du, wenn du sagst, dass du nicht immer ganz einfach bist, weil du viel verlangst, weil du viel forderst, nicht nur von den Spielern, sondern auch von dem Umfeld, von dem Verein? Oder?
Ich habe, glaube ich, eine ganz schlechte Eigenschaft, dass ich nicht verlieren kann und dass ich, wenn ich verliere, auch oftmals ungerecht werde und oftmals auch zurückrudern muss und auch mal bei der Mannschaft alle mich auch mal entschuldigen muss und sage, ey, ich habe komplett übers Ziel hinausgeschossen.
Das machst du dann auch?
Ja klar, das mache ich dann auch, aber ich habe gelernt, jetzt ruhiger damit umzugehen. Ich habe auch gelernt, mal eine Nacht drüber zu schlafen und nicht zu poltern und nicht direkt drauf zu hauen und versuche dann mal sachlich mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Und dann geht man am nächsten Tag halt auch mit einer ganz anderen Sichtweite wieder in dieses Spiel rein, was man aufarbeiten will. Das habe ich auch mit der Zeit gelernt. Die Leute, ich sage immer auch gerne, das ist ja immer der Vorteil, wenn du Spieler selber holst, dann sprichst du mit den Spielern, dann erklärst du auch, wie du bist, wie du als Mensch bist und. Und dass ich auch mal durchdrehe und auch mal lauter werde, aber wir können auch 5 Minuten wieder in den Arm liegen und können auch wieder lachen. Das ist halt auch der Vorteil dann wieder an der Sache. Und wenn die Jungs das wissen, ja, dann akzeptieren die das ein Stück weit. Du musst natürlich halt aber auch aufpassen, dass du nicht 90 Minuten da am Spielfeld dran stehst und den Jungs eine Kassette ins Ohr legst. Weil da habe ich auch gemerkt, da musst du ruhiger werden, das musst du weniger machen, weil die Jungs das einfach auch auf durchzuschalten. Und das ist auch gut so. Manchmal, wenn es zu viel wird, habe ich dann den Jungs auch gesagt, mach einfach den Daumen hoch. Dann weiß ich, du hast mich gehört, ich bin beruhigt. Und du kannst auch ruhig auf durchzustellen.
Ja, so habe ich das tatsächlich in Belek im Trainingslager auch erlebt. Also da ist wirklich klare Kante auf dem Trainingsplatz bei dir. Da wird auch nicht rumgedaddelt oder so. Das wissen eigentlich auch alle. Ich muss auch sagen, auch jemand wie Dennis Undorf oder so, der sonst immer vorher locker ist, beim Training war er total konzentriert. Und bei dir war es auch so. Also Training ist Training und danach ist, da kann man immer noch flachsen und andere Dinge machen.
Ne? Ja, zu 100%. Also einmal müssen wir ja auch Spaß an unserem Job haben. Die Jungs müssen auch diesen Spaß vermitteln, diesen Teamspirit vermitteln halt einfach. Und mir ist es dann halt wichtig, ob ich meine Stunde trainiere, ob ich 1,5 Stunden trainiere. Das muss dann halt einfach ineinander übergehen. Das muss flutschen, das muss Spaß machen, da muss Feuer drin sein. Und die Jungs müssen dann halt auch mit vollem Elan dabei sein. Und danach können wir wieder runtergehen und können wieder flachsen. Und ja, es ist halt einfach, du musst halt auch gucken, dass du diese Energie auf den Platz kriegst, diese Energie dann auch ins Spiel reinkriegst, und das geht nicht mit Larifari. Und ich glaube, das habe ich immer ganz gut handeln können, gerade in der Meppener Zeit. Ich glaube, Thilo hat es halt auch mal, glaube ich, auch in dem Podcast mal gesagt, ich lasse schon lange Leine.
Genau.
Aber wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann knall ich auch komplett dazwischen. Ist mir auch scheißegal, wer rechts, links steht, wie erfahren oder wie jung der ist. Dann kriegen alle ihr Fett weg. Und dann ordne ich sie schon mal ein und gucke, dass wir dann schnell wieder auf unseren Weg kommen. Dass jeder auch weiß, Fußball geht nicht, wenn du 2 Wochen erfolgreich bist. Fußball funktioniert nur, wenn du halt auch über die gesamte Saison halt immer stabil bist, verletzungsfrei bist und. Und da viel für tust, für deinen Körper. Und ich glaube, auch viele Spieler auch selbst viel dafür tun müssen, damit sie verletzungsfrei bleiben und. Das hat sich ja auch jetzt nochmal extrem gewandelt. Man sieht, dass die Jungs schon auch einen anderen Background haben, fitter sind, muskulöser sind.
Ernährung.
Ja, mit der Ernährung aufpassen, gucken, dass du Athletiktrainer hast, die da halt auch viel Wert drüber legen. Früher hast du vielleicht mal einen Kraftkreis gemacht mit allen gleich, mit allen Gewichten gleich. Heute, sage ich mal, machst du halt einen Körperscan von den Jungs, guckst, wo sie ihre Defizite haben, und dann kriegen sie individuelle Trainingspläne. Und das sind ja dann halt auch Sachen, wie du dich so im Laufe der Zeit weiterentwickelst auch, weil du gute Leute um dich drumherum hast, die dich dann auch wieder auf ein anderes Niveau mithiefen.
Wir müssen mal ganz kurz auf deine Rückkehr nach Meppen zu sprechen kommen. 3 Jahre nach dem Weggang bist du da mit Waldhof Mannheim im Stadion gewesen. Ich glaube, bis dahin wart ihr ungeschlagen. Ausgerechnet in dem Spiel gewinnt Meppen 6-2. Danach ist Meppen 17 Spiele lang ohne Sieg gewesen, also hat eigentlich gar nichts mehr auf die Kette gekriegt. Wie war dieser Tag? Wie emotional war das für dich?
Ja, da hat man gesehen, dass ich sehr emotional war, glaube ich, dass ich sehr verbunden mit SV Meppen war. Deswegen haben wir so hoch verloren. Nein, das hat sich natürlich, wir haben, glaube ich, sogar geführt am Anfang noch, relativ. Wir hatten aber an den Tag, ich glaube, 5 Spieler, die ausgefallen sind, Stammspieler. Und habe dann gedacht, ja, aber das Spiel fängt eigentlich ganz gut an. Und Abifada hatte, glaube ich, an dem Tag seinen super Tag. Ja. Ich glaube, egal wie der geschossen hat, da war jeder Schuss dann auch drin. Und nachher hat sich da Meppen in so einen Rausch gespielt. Und wer mich kennt, nach dem Spiel dann hatte ich eigentlich vor, da zu bleiben. Bin aber dann nicht in Meppen geblieben, habe dann halt auch den Tag gestrichen. Bin dann auch zurück nach Mannheim gefahren und ja, da so eine Spiele kotzen mich dann echt ehrlicherweise an, weil eine andere Erwartungshaltung schon da war. Wenn du verlierst, dann halt auch anders, nicht so in der Art und Weise. Das war in Mannheim, die Saison war eh kurios. Wir waren die beste Heimmannschaft, wir haben zu Hause alle geschlagen und wir haben irgendwie auswärts das nicht auf die Reihe gekriegt, vernünftige Spiele abzuliefern. Es war aber in Mannheim sehr unruhig von Anfang an schon. Ich kann eine Geschichte erzählen, da waren wir auf den Aufstiegsplatz, haben Ingolstadt zu Hause geschlagen, haben dann danach gegen Dortmund 2 gespielt und haben dann nicht in Dortmund gespielt, sondern in Oberhausen im Stadion. Platzverhältnisse waren an dem Tag nicht drittligareif, sage ich es mal so. Dortmund hat eine sehr gute Mannschaft gehabt, spielerisch, und dann haben wir da verloren und du hast gedacht, du stehst auf dem Abstiegsplatz. Wir wurden auseinandergenommen, komplett von allen Seiten, und obwohl du vor dem Spieltag auf dem Aufstiegsplatz zur zweiten Liga standest, und hab mir gemerkt, dass die Erwartungshaltung schon nicht dem entspricht. Der Verein hat zwar vor der Saison gesagt, wir wollen hoch, wir wollen zweite Liga, und ich habe die Musik auch mitgespielt, das muss ich dazu sagen, hab aber im Laufe der Zeit gemerkt, davon sind wir ganz weit entfernt mit dem Waldhof, um Aufstieg zu spielen. Ich glaube, meine erste Trainingseinheit, da waren 1000 Leute im Stadion zum Training. Da hatte ich 12 Spieler und musste 6 aus der zweiten hochnehmen, aus der A-Jugend noch Spieler dazu nehmen, dass wir halbwegs von den Leuten ein vernünftiges Training abliefern konnten. Der Kader stand relativ spät. Die Trainingsmöglichkeiten waren semi-professionell. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht was Schlechteres sage. Wir hatten eine Etat, wo wir auf Platz 14 waren. Das sind so Sachen, die du dann im Laufe einer Zeit kennenlernst, du auch einen Verein kennenlernst Und aber auch als Trainer sehr wertvoll war, dass man viel mitnimmt, dass man vielleicht am Anfang mal abwartet und nicht irgendwo mit Zielen sofort rausgeht in aller Euphorie. Ansonsten ist das schon halt auch wieder ein geiler Traditionsverein, gerade zu Hause eine Macht, das Stadion ist unheimlich laut. Jetzt weiß ich nicht, ob die Unruhe in Mannheim immer kam, weil Nico mit Lotte da gewonnen hat. Die sind nicht aufgestiegen, ich mit Mannheim dann ja auch das Spiel hatte und mit Meppen dann mich durchgesetzt hatte. Und dann kommt der Neiter zum Waldhof und hat sie dann übernommen. Aber auch da muss man wieder sagen, nach mir ging es bergab. Wir haben 60 Punkte geholt in der dritten Liga in den Jahr. Und dieses Jahr hat extrem viel Kraft gekostet. Da bin ich schon echt am Limit gegangen, auch vom nicht nur vom Körperlichen her, sondern auch von dem, was man als Trainer aushalten musste. Und dann haben wir uns auch getrennt und ich war auch froh darüber, dass wir diesen Weg so gegangen sind, dass wir da eine saubere Lösung gefunden haben mit allen Verantwortlichen und ja.
Ja, dann kommen wir mal zur Nachspielzeit hier in diesem Podcast. Wollen wir noch kurz über die aktuelle Mannschaft des SV Meppen reden? Also du hast die Mannschaft damals in die dritte Liga geführt. In dieser Saison, das ist die dritte nach dem Abstieg aus der dritten Liga, will der Verein gerne wieder hoch, weil der Meister auch direkt aufsteigt und nicht wie ihr damals Relegation spielen müsst. Ja, was braucht es dafür aus deiner Sicht beim SV Meppen, um wieder hochzugehen in dieser Saison?
Also ich bin nicht der Meinung, dass es nur Emsländer braucht. Wie es dann halt auch so ein Weg, den der Verein ja auch eingeschlagen hat. Ich war bei einer Trainerfortbildung, die hatte dann Lukas Beniermann mit seinem Trainerteam im Stadion gehalten. Und da ging es halt darum, ja, die Oberligamannschaft besteht nur aus Emsländern. Im Jugendbereich haben wir viele Talente, die ranbringen, die wir wieder ranbringen. Und in der ersten wollen wir auch so viele Emsländer wieder reinkriegen und das hatten wir ja damals zu meiner Zeit auch, aber wir haben es jetzt nicht darauf angelegt, dass es nur diese Jungs sein sollten. Ich glaube, die Erfahrung hat Lukas dann halt auch gemacht. Am Ende des Tages ist es halt auch, egal was du aufbaust in diesem Verein, will dieser Verein nicht wieder 10 Jahre in der Regionalliga rumtümpeln, sondern die wollen hoch. Und dann musst du eine Mannschaft zusammenstellen, die der Sache auch gerecht wird. Nicht nur gerecht wird, auch den Sponsoren gegenüber, den Fans, die dann halt mit 5.000, 6.000, 7.000 Leuten bei den Heimspielen kommen. Und ja, dann hatte Lukas letztes Jahr, glaube ich, auch mal so eine Phase gehabt, wo es extrem auch Gegenwind kam. Und ja, in der Phase muss ich ehrlicherweise sagen, so wenn ich das verfolgt habe beim SV Meppen, hat mir so ein bisschen gefehlt. Ihr wart diejenigen, die, glaube ich, in jeden Artikel draufgehauen haben, die in jeden Artikel geschrieben haben, der Trainer steht in Frage und es muss sich hier was ändern und. Und da hätte ich mir gewünscht, dass auch mal vom Verein Verantwortliche sich jetzt da hinstellen und sagen, hey, der Lukas ist unser Trainer, der macht das hier, da haben wir das Vertrauen zu und lasst den mal machen. Mhm. Ja, jetzt haben sie ja auch einen neuen sportlichen Leiter, auch nochmal ein anderes Blickfeld bekommen. Jetzt haben sie einen Kader zusammengestellt. Jetzt habe ich mir den in der Vorbereitung mal angeguckt und hatte Lotte vor diesem Spiel, als Lotte gegen Meppen spielte, hatte ich Lotte gegen Werder Bremen gesehen und da habe ich gedacht, puh, da waren die richtig, richtig stark und da habe ich gesagt, bin ich mal gespannt, wie sie gegen Meppen spielen. Dann hatte ich von Meppen ein Spiel in der Vorbereitung gesehen, wo ich sagte, das war in
Lohne,
gegen Emmen. Mhm. Ich kenne Emmen halt noch aus meiner Zeit her, da waren die weitaus stärker und da hatte dann Meppen dieses Spiel gewonnen, haben das ganz ordentlich gemacht, aber irgendwie habe ich so für mich gesagt, irgendwas fehlt in dieser Mannschaft noch, so irgendwie so ein Leader und einer, der den Mund aufmacht oder ja, aber so der Teamspirit war da und die haben das gemacht und habe ich an dem Tag gesagt, so für mich, aber ich fand Lotte stärker gegen Werder. Und daran siehst du wieder, Vorbereitungsspiele sind halt auch nichts wert. Dann haben sie gegeneinander gespielt, 2x60 Minuten, wo du dann, glaube ich, auch nicht den Fokus mehr aufs Spielerische legst, sondern eher darauf, Spielern Zeit zu geben, Fitnesszustand hinzukriegen und. Und da war Meppen an den Tag ja dann deutlich überlegen, haben es dann auch wirklich gut gemacht und ist dann halt auch so schön zu sehen, auch so ein Torben Dieters, der dann halt auch zurückgekommen ist, jetzt einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat, jetzt anders dasteht, jetzt so der erfahrene Spieler ist und jetzt ist er derjenige, der den jungen Spielern vielleicht gewisse Dinge mit auf den Weg geben kann. Da habe ich gedacht, ja, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und dann sind sie gut in die Saison gestartet. Dann war ich beim Derby gegen Oldenburg da. Ja, ich glaube, wenn du als Trainer auf der Tribüne sitzt und komplett frei von allen bist, dann siehst du viele Dinge immer anders und du kannst vielleicht auch Dinge auch anders machen. Aber du weißt natürlich auch nicht, wie so eine Marschroute war von Anfang an, was der Trainer den Jungs mit auf den Weg gegeben hat. Diese Einblicke hast du natürlich dann nicht. Und ja, dann haben sie mal einen vom Bug gekriegt, aber ich glaube, es war zu meiner Zeit in diesem Derbys gegen Oldenburg nie anders. Im Aufstiegsjahr haben wir, glaube ich, beide Derbys verloren, sind dann aber aufgestiegen. Derbys konnten wir nicht, aber den Aufstieg haben wir hingekriegt. Ja, ich glaube, das ist ein weiter Weg. Die Regionalliga Nord, jetzt sieht man ja auch, dass jetzt so Überraschungsmannschaften, Jedeloh auf einmal da oben mit dabei sind. Mal gucken, wie das Spiel jetzt am Wochenende wird. Dann hast du auch Phoenix Lübeck, die haben ja auch viele gute Jungs wieder abgegeben, spielen aber auch einen ordentlichen Ball. Ja, die zweiten Mannschaften grundsätzlich in dieser Liga ist ja auch immer schwer zu bespielen, weil gerade in diesen Topspielen gegen Meppen, wo Zuschauer sind, wachsen so eine Mannschaften dann auch über sich hinaus. Ich bin gespannt, aber ich glaube, dass sie schon einen Kader haben, wo sie oben mit anklopfen können. Und ich glaube, du musst verletzungsfrei bleiben. Ne, Engelmann weiß auch, wie man aufsteigt. Der hat das jetzt halt auch schon öfters bewiesen. Das ist auch jetzt immer noch einer, der weiß, wo das Tor steht. Du hast mit Torben auch einen erfahrenen Spieler jetzt mit dabei. Ein paar andere Jungs. Muss man gucken. Ich glaube, es ist immer wichtig, verletzungsfrei zu bleiben und nicht nach irgendeiner Niederlage alles wieder umdrehen, wie es jetzt gegen Oldenburg passiert ist. Das war ja dann wieder so ein Dämpfer mal. Eine geile Kulisse, 10.000 Zuschauer. Aber die Erfahrung musst du, glaube ich, als Trainer auch machen. Ist auch ganz wichtig, dass du das machst. Und entscheidend ist aber immer, wie du danach wieder rauskommst, wie du nach so einem Spiel mit der Mannschaft umgehst und wie du das nächste Spiel angehst. Ich glaube, ich könnte den Podcast jetzt noch eine Stunde so weiter unterhalten, aber wenn ich zu lange antworte, kannst du mir ruhig einen Wink geben.
Alles gut, alles gut. Ja, da sind wir schon bei der abschließenden Frage. Du hast 7 Jahre bei diesem Verein tätig, nicht nur als Trainer, sondern vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus noch. Was heißt vielleicht auf jeden Fall darüber hinaus auch noch? Was wünschst du dem Verein für die Zukunft und was bedeutet dir persönlich der SV Meppen?
Persönlich bedeutet mir der SV Meppen sehr viel, weil sie mir auch sehr viel zurückgegeben haben. Ja, nochmals, ich durfte mich als Trainer da weiterentwickeln. Ich habe diese Chance gekriegt, Cheftrainer zu werden, Fußballlehrer machen zu können, mit einer Mannschaft aufzusteigen. Das sind ja nicht nur Faktoren, die einer alleine macht, sondern da sind ganz viele Leute immer dran beteiligt. Ich wünsche einfach den Fans, den Sponsoren, die den Verein so die Treue gehalten haben, dass sie halt auch wieder Drittliga-Luft schnuppern können, weil das ist deutlich was anderes. Die Stadien sind anders, die Zuschauer, Kulissen sind größer. Man sieht ja gerade aktuell, wie geil die dritte Liga auch wieder ist. Und da gehört ein SV Meppen auf jeden Fall hin. Und ich habe es mit Essen dann immer so ganz oft so, ja, Meppen, kleiner Verein und. Ich sag, wir waren in Lotte mit 7.000 Meppen dann, also auswärts. Wir waren in Lautern mit 3.000, in Münster mit über 2.000. Also wir hatten auch auswärts richtig geile Kulissen und viele Fans, die halt einfach mitgefahren sind. So klein ist dieser Verein gar nicht, sondern der hat eine Stahlkraft, der hat eine gewisse Größe. Und das Emsland an sich liebt den SV Meppen. Und das hast du in dieser Drittligasaison oder in den Jahren deutlich gesehen, wie sich das entwickelt hat. Ne? Und es ist schön zu sehen, wenn man ins Stadion geht und viele auch junge Leute sieht, Kinder sieht, die mit Meppen-Trikots durch Stadion laufen. Und der Verein hat auf jeden Fall eine Stahlkraft. Und du musst gucken, dass du jetzt aus dieser Liga rauskommst, relativ schnell, dass man nicht wieder so viel Ehrenrunden in der Regionalliga macht. Und ich glaube, dass da die handelnden Personen da vernünftig arbeiten und auf einem guten Weg sind, das wieder hinzukriegen.
Christian, vielen Dank für dieses Gespräch, für deine Einblicke. und die spannenden Geschichten aus deiner Zeit beim SV Meppen und dass du dir vor allen Dingen die Zeit für den Rasenschnack genommen hast. Wir wünschen dir alles Gute für die kommenden Aufgaben und vielleicht sieht man sich ja irgendwo nochmal im Meppen wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge Rasenschnack hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke, Christian.
Ja, sehr gerne.
Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.